So. Laufdress, Joggingdress. Ich habe mich leicht anders vorbereitet auf heute. Ich habe das schönste und beste Kleid ausgepackt, entstaubt, wie auch immer, aus dem Schrank gezogen und habe mich in die Hochzeitsschale geworfen. Ich hoffe, dass wir am Schluss dieses heutigen Morgens eine Antwort haben. Braucht es eher Joggingdress oder braucht es eher Schale oder beides nicht? Ich weiß es. Oder ich habe eine Ahnung. Wir werden es entdecken. So cool, dass du da bist, live hier in Buchs. Schön, dass du zu Hause mitschaust, mit dabei bist. Herzlich willkommen. Ich möchte zum Start noch beten und dann starten wir in diese Predigt. Wie kann ich ready sein? Wie kann ich bereit sein für das Kommen von Jesus? Wunderbarer, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, danke. Danke, dass wir alle leben dürfen. Dass unser Herz schlägt, dass die Sonne aufgegangen ist, dass wir Luft haben zum Atmen, dass wir Wasser haben zu trinken. Danke, dass wir hier sein dürfen und von dir Großes erwarten. Du kommst spätestens rechtzeitig. Du bist immer da. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du heute Morgen wirkst. Und ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Ermutige uns, rüttle uns wach und ja, zeige uns, was dran ist. Zeig uns, wie wir bereit sein können, wenn du wiederkommst. Amen. Der heutige Predigttext ist im ersten Buch des Neuen Testamentes, dem zweiten Teil der Bibel, im Matthäusevangelium, und zwar im Kapitel 25. Es sind die Verse 1 bis 13. Wir lesen das zusammen. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann auch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Hier ist Jesus selbst am Sprechen. Und es hier in diesem Kapitel 25, diese ersten Verse, das ist ein Teil von der letzten Rede, die Jesus an seine Nachfolger gerichtet hat, bevor er dann am Kreuz gestorben ist. Und er redet davon, von der Zukunft. Er redet von einem alles entscheidenden Moment, nicht nur für diejenigen, die ihm nachfolgen, sondern für die ganze Menschheit. Und ich möchte mit den ersten 4 Wörtern starten, im ersten Vers. Dort heißt es: Wenn der Menschensohn. Was ist mit Menschensohn gemeint? Ich bin mir sehr sicher, dass mit Menschensohn Jesus gemeint ist. Es gibt über 80 Verse in den 4 Evangelien, in den Lebensberichten von Jesus, wo dieses Wort auftaucht, und ich habe keinen Vers gefunden, wo nicht mit Menschensohn Jesus gemeint ist. Also mit Menschensohn ist Jesus gemeint. Und das heißt, weil in dem Moment, als er das gesagt hat, Jesus, war er ja hier auf der Erde. Und das heißt eigentlich, dass wir sagen können, es ist nicht nur ein Kommen von Jesus, sondern es ist ein Wiederkommen. Wiederkommen kann nur jemand, der schon einmal da war. Und das heißt, die erste große Aussage, die ich heute einfach hier in den Raum stellen möchte, Jesus Christus wird wiederkommen. Nachher die fünf weiteren Wörter, immer noch im ersten Vers. Oder es stellt sich ein bisschen die Frage, weshalb kommt Jesus eigentlich wieder? Und ich glaube, das steht in den nächsten Wörtern. Wenn Jesus wiederkommt, dann geht es ums Himmelreich. Es steht hier, oder? Wenn der Menschensohn kommt, ist es mit dem Himmelreich wie? Also mit Himmelreich ist etwas ganz Entscheidendes gemeint. Und das wird für mich klar, wurde für mich klar, als ich in einer anderen Übersetzung in der Bibel die gleiche Stelle gelesen habe. Und dort steht, wenn der Menschensohn wiederkommt, ist dann, wenn Gott sein Werk vollenden wird. Das heißt, die Antwort auf die Frage, wieso denn Jesus wiederkommt, ist, weil Gott dann sein Werk vollenden wird. Also er kommt, weil es wichtig ist. Mega wichtig. Ziemlich viel Inhalt, oder? Für ein paar Wörter in diesem ersten Vers. Und ich habe dann in der Bibel noch ein bisschen geforscht, weil es tut einfach gut, den Sachen ein bisschen genau auf den Grund zu gehen. Was heißt das jetzt? Also Jesus Christus kommt wieder und er kommt, weil Gott damit das Werk, seinen Plan vollenden will. Und jetzt, was heißt das? Was heißt das, wenn Gott seinen Plan vollenden wird? Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 28 steht, wenn er wiederkommt, also Jesus, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. In einem anderen Vers, im Johannesevangelium, Kapitel 14, heißt es, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und im Thessalonicher Brief, dort wird viel über die Zukunft und die Endzeit gesprochen. Im Kapitel 4, Vers 16 und 17 steht, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus schon gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Zusammengefasst, es gibt viele Verse, es gibt viele Sachen, das ist klar, aber anhand dieser drei Verse wird für mich klar, was das bedeutet, wenn Jesus wiederkommt. Er kommt, um abzuholen, wer auf ihn wartet. Wartest du auf ihn? Warte ich auf ihn? Er kommt, weil er seit 2000 Jahren eine Wohnung am Vorbereiten ist. Weißt du, was für eine krasse Wohnung ist da? Schneidest du gerade am Bauen, seit ein paar Monaten oder sogar schon ein Jahr, ich weiß nicht genau, die Phase lang. Wenn jemand 2000 Jahre eine Wohnung vorbereitet, alter Schwede, wie wird diese Wohnung sein? Und er kommt, um abzuholen, damit wir in diese Wohnung gehen können. Und er kommt, egal ob schon gestorben oder nicht, wer seine Hoffnung auf Jesus Christus baut, der wird für immer, bei diesem Zeitpunkt wird er für immer bei Gott wohnen können. Und aus Gottes Sicht ist das also so wichtig und so alles entscheidend mit einer Perspektive für die Ewigkeit. Also Jesus kommt wieder, weil es wichtig ist und er wird kommen, um Leute, um Menschen abzuholen, die warten und in diese Wohnung eingehen wollen. Das ist der Inhalt vom ersten Teil des ersten Verses vom heutigen Predigttext. Nicht schlecht, oder? Für 9 Wörter. Aber es geht nicht ganz so voll vom Inhalt her weiter. Aber ich bin geflasht von dem, dass wirklich dieses Wiederkommen von Jesus so ein wichtiger Moment sein wird. Im Anschluss an diesen Text sagt Jesus dann, dieser Moment ist wie. Und dann kommt die Geschichte mit den Brautjungfern. Und ich glaube, damit wir so dieses Hochzeitsfeeling, nebst meinem Outfit natürlich und dem wunderschönen Mittelgang hier, wir haben sonst ein bisschen anders gestuhlt, aber es geht jetzt um die Hochzeit und ich finde es so spannend. Ich habe so gewaltige Parallelen gefunden in den Vorbereitungen, weil wenn wir das jetzt verstehen wollen, was in diesem Text von den Versen 1b und dann bis 13 gesagt wird, glaube ich, müssen wir uns mal mit dieser jüdischen Hochzeit, wie sie vom Ablauf her stattgefunden hat, ein bisschen genauer, müssen wir das ein bisschen genauer anschauen. Ich nehme euch mit in eine Reise und ich versuche, die jüdische Hochzeit vom Ablauf her mit Gottes Werk zu vergleichen. Haltet euch fest. Also, zuerst, ganz am Anfang wird einmal die Braut ausgesucht. Und viele von euch durften das selber machen, oder? Mich hat mal eine Frau gefragt, als ich im Studium war, die wusste, dass ich irgendwo in einer Kirche war und so, und die hat mich mal wirklich so an die Seite genommen und gesagt, du, jetzt muss ich gleich noch schnell fragen. Du heiratest mit 24, bist schon noch jung, hast du die Frau selber können aussuchen? Und ja, das war für mich, ich habe gesagt, ja sicher, wenn es passt, dann passt. Und auf jeden Fall, die Braut wird ausgesucht. Und im jüdischen Kontext, aus dem Alten Testament, die Braut wurde immer vom Vater des Bräutigams ausgesucht. Das gibt es ja bis heute in gewissen Kulturen. Ja, schon noch eine andere Vorstellung, oder? Und bei Gott ist es genau gleich. Gott sagt im Johannesevangelium, in der Bibel steht Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und an einer anderen Stelle im Timotheusbrief heißt es im Fall, dass Gott sich wünscht, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt, Gott sucht die Braut aus, also alle Menschen. Und für den ganzen Vergleich, oder, mit der Braut sind eben alle Menschen gemeint, das wird immer wieder sichtbar, die sich dann diese Einladung annehmen, die auf Jesus Christus bauen, weil Jesus Christus wird als Bräutigam bezeichnet an vielen Stellen. Dann geht es weiter. Wenn die Braut ausgesucht ist, dann muss der Brautpreis bezahlt werden. Das ist der nächste Schritt. Und auch hier wieder die krasse Parallele zu Gottes Plan. Der Bräutigam, Jesus Christus, hat bezahlt für die Braut am Kreuz. Das feiern wir nächste Woche an Ostern, ja, jeweils. In Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 30 steht, oder? Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und jetzt Achtung, es ist so gewaltig, das hebräische Wort für vollbracht, zu Ende bringen, vollenden, ist kala. Und im Hebräischen haben Wörter oft verschiedene Bedeutungen, je nach Kontext. Und ich finde das so krass, weil eine weitere Bedeutung von Kala ist Braut. Und mich hat das so berührt, wirklich zu sehen, also Jesus hat in dem Fall irgendwie gesagt, ich habe für dich bezahlt, oder? Am Kreuz. Für die Braut, der Preis ist bezahlt. Mega krass. Wenn der Preis bezahlt war, ging es einen Schritt weiter und die Verlobung stand an. Die Verlobung, ein Vertrag, ähnlich wie heute, man verspricht sich eigentlich einander und dann ist man vor dem Gesetz, gehört man schon zusammen. Und auch im jüdischen Kontext hat man eine Art Vertrag unterzeichnet. Und mit diesem Vertrag hat der Bräutigam eigentlich versprochen, dass er für die Braut sorgen wird. Und das Krasse ist, Jesus sagt in seinem Wort genau das Gleiche. Viele Male, aber zum Beispiel im 1. Petrus 5, Vers 7, ich sorge für euch. Macht dir keine Sorgen, ich sorge für euch. Wieder eine krasse Parallele mit der Hochzeit. Die Braut durfte dann ihre Zustimmung auch noch geben. Noch wichtig, oder? Für die Hochzeit braucht es beide Einverständnisse. Und sie hat, wenn sie zugesagt hat, hieß das nichts anderes, als dass sie das auch in Anspruch nimmt, was der Bräutigam eben für sie bezahlt hat. Und anders kann man das sagen, im Fahrplan von Gott mit uns Menschen, das ist die Zustimmung. Wenn wir das glauben, wenn wir das anmelden, das ist wie die Anmeldung, verbindlich. Zum Beispiel Johannes 3,18. Wer glaubt, dass Jesus für uns gestorben ist, wird gerettet werden. Ganz simpel. Dann haben sie das noch bekräftigt. Sie haben zusammen einen Kelch Wein getrunken, als symbolische Kraft, dass das jetzt gilt. Und die Parallele dazu, das Abendmahl, schon mal gehört. Jesus hat das Abendmahl auch gefeiert und gesagt, wir werden es wieder feiern. Und es ist ein Zeichen, dass ihr das nicht vergesst, was ich für euch getan habe. Also das Abendmahl und dieser Kelch, den das Brautpaar dann, als sie verlobt waren, getrunken haben, als Zeichen, wir gehören zusammen. Mega stark. Dann ging es um die Geschenke. Und der Bräutigam wollte sich ja schon auch ein bisschen gut hinstellen mit den Geschenken. Sollte ja nicht einfach so irgendetwas sein. Und das krasse Geschenk, dass Gott den Menschen macht, die dem Bräutigam vertrauen, ist sein eigener Geist, der Heilige Geist. Wer glaubt und sein Leben Jesus anvertraut, bekommt das ultimative Geschenk, Gottes Geist, der in dir ein neues Leben anfängt. Du kannst eine neue Schöpfung werden. Das ist so ein gewaltiges Geschenk, dass Gott selbst dann in dir wohnen will. So gewaltig. Also er hat sich da nicht schlecht hingestellt mit diesem Geschenk. Und dann auch ein kleiner Schritt, aber ich finde es spannend. Die Braut hat sich dann einer Mikwa unterzogen in dem jüdischen Kontext, einer Art Waschung, dass sie eben ganz rein ist und sich bewusst wird, was es kommt. Und die Parallele dazu in Gottes Fahrplan. Es gibt Verse, die sagen, lass dich retten und dann taufe dich, damit du weißt, du bist reingewaschen, dein alter Mensch ist vergangen und Neues kann anfangen. Also Mikwa, diese Waschung und die Taufe als Parallele. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich flashen diese über mehrere Kapitel, über mehrere Bücher, über mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte und irgendwie die Parallele zu dieser jüdischen Hochzeit ist so deutlich. Und dann kommt ein spezieller Schritt, finde ich. Der Bräutigam geht weg. Und zwar geht er, um die Wohnung vorzubereiten. Sie sind ja jetzt verlobt. Er macht sich aus dem Staub. Er bereitet die Wohnung vor. Und diesen Vers habe ich vorhin schon gezeigt, oder? Habt ihr es noch im Kopf? Jesus ist auch gegangen. Und er ist seit vielen Jahren die Wohnung am Vorbereiten, dass es perfekt ist. Und in dieser Zeit ist die Braut am Warten. Und dieses Warten ist eben gar nicht so einfach, weil sie weiß nicht, wann es Zeit ist. Wisst ihr, wer der Zeitpunkt festlegt, wenn es soweit ist, für die effektive Hochzeit, für das große Fest? Wieder der Vater des Bräutigams. Nicht einmal der Bräutigam im jüdischen Kontext wusste, wann es Zeit ist. Hättest du dich auf das eingelassen, wenn dein Vater dir irgendwann dann gesagt hätte, na, jetzt ist Zeit. Und du hättest keine Ahnung gehabt, wann wirklich der Zeitpunkt gewesen wäre. Schon noch speziell. Aber was macht das mit der Braut? Kennst du Situationen, wo du nicht genau weißt, wenn jemand wieder zurückkommt? Meine Schüler wissen das, oder? Wann kommt der Lehrer wieder zurück? Aber sie wissen es nicht ganz genau. Sie wissen schon, dass ich zurückkomme, aber nicht ganz genau. Und deshalb gehe ich manchmal rein und sage, Achtung, er kommt. Dann gehe ich nochmals raus und dann ist immer peak fein, wenn ich zurückkomme. Kleiner Trick für alle, die mal Lehrer oder so. Gut. Auf jeden Fall diese Wartezeit. Und jetzt gehen wir zurück zu diesem Text, den wir am Anfang gelesen haben. Weil jetzt ist genau dieser Zeitpunkt. Der ist noch nicht klar und die Braut wartet, aber sie muss einen hohen Grad an Bereitschaft haben. weil es könnte jederzeit sein. Und sie will sich dann ja auch, sie will ja vorbereitet sein. Und spannend ist eben, nachher wird in diesem Gleichnis, Matthäus 25, das wir am Anfang gelesen haben, oder dann kommen die Brautjungfern, wenn der Bräutigam wiederkommt. Wenn die Leute das hören, dann war das offensichtlich so, das habe ich gelesen, dass dann eben die Bekannten der Braut, die auch eingeladen waren für das Fest, die haben dann sofort gerufen durch das ganze Dorf, mit Fagen so, mit Hörnern etc., er kommt! Damit die Braut es hörte und noch schnell die absoluten letzten Details noch bereit machen konnte, dass sie dann wirklich ganz bereit war für den Bräutigam. Und in dieser Phase sagt Jesus, er vergleicht oder sein Wiederkommen, er vergleicht das jetzt eben mit diesem Zeitpunkt. Und hier halte ich fest, oder? Also wir sind am Warten, bis unser Bräutigam Jesus wiederkommt. Jetzt ist eine Wartezeit. Jetzt ist eine Wartezeit. Und als Wartende, so lesen wir eben jetzt in den folgenden Versen, kann man sich entweder klug oder weniger klug verhalten. Und das ist ja die zentrale Frage von heute Morgen. Wie können wir bereit sein? Und das heißt für mich, wie können wir klug sein in dieser Wartezeit? 5 von ihnen waren töricht. Ich lese ab Vers 2 noch einmal. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich dieser Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machen sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst etwas, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Für mich ist einfach, man könnte vieles noch rausnehmen, das ist völlig klar. Ich habe einfach, mich hat eine Frage so beschäftigt, was ist denn hier mit der Fackel gemeint und dem Ölvorrat? Weil das macht offensichtlich den Unterschied hier, ob man klug ist, wenn man wartet oder nicht. Und ich glaube, mit der Fackel müsste der persönliche Glaube gemeint sein. Und ich erkläre euch kurz, wieso ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Weil Jesus sagt, wer an ihn glaubt, der wird neues Leben haben und er ist das Licht der Welt. Also Jesus ist das Licht der Welt. Und die Fackel, also was soll die Fackel? Sie bringt Licht, oder? Hier in die Nacht. Mit Nacht könnte eine schwierige Zeit gemeint sein oder es war einfach immer in der Nacht, aber es geht ums Licht. Und ich glaube, mit der Fackel ist der persönliche Glaube gemeint, weil der löst ein Licht aus in deinem Leben. Und mit Vorrat, glaube ich, ist einfach gemeint, dass die Fackel, das Licht braucht Öl, um zu brennen. Und ganz einfach, ein Vorrat, wann legt man einen Vorrat an? Ja, wenn es in einer guten Zeit, man füllt den Keller mit Konfitüre oder mit Holundersirup oder so, also man legt den Vorrat an, wenn Ernte ist, damit man in schwierigen Zeiten durchhalten kann, oder? Oder dass es einem etwas leichter fällt vielleicht. Und das heißt, ich glaube, mit Vorrat ist irgendwie die Standfestigkeit deines Glaubens gemeint. Hält der auch stand, wenn Widerstand kommt? Wenn Ablenkung da ist? Wenn es nicht so lustig ist? Und dieser Gedanke hat sich dann bestätigt. Ich habe diese Woche noch einen Vers gelesen im Johannesevangelium, wo steht, dass wir dazu bestimmt sind, Frucht zu bringen und dass diese Frucht auch bleibt. Und ich bin in gewissen Sachen sehr pragmatisch, oder? Vorrat, eben bei mir sind Konfitüre und so, also Frucht ist irgendwie naheliegend. Ich glaube, das könnte schon sein. Und es würde auch Sinn machen, weil mich hat etwas stutzig gemacht, dass die Vorbereiteten den anderen nicht helfen, oder? Im Vers 9. Sie sagen einfach, ja, geht und kauft selbst etwas, wir können euch nicht weitergeben. Hallo, weißt du, für haltig? Aber sie können es eben gar nicht, weil der Glaube etwas Persönliches ist. Ich kann nicht für jemand anderen entscheiden, ob er Jesus Christus vertraut oder nicht. Das ist deine eigene Entscheidung, ob du dieses Licht in dich aufnehmen möchtest. Das kann ich nicht für dich tun. Und deshalb würde es auch Sinn machen, weil eben das musst du selber finden, dieses Licht und annehmen. Das kann ich nicht für dich machen. Das sind meine Überlegungen zu dem. Prüf es selbst, forsch nach, aber das ist das, was ich entdeckt habe in den Vorbereitungen. Für mich heißt das eines, zentrale Antwort auf diese Frage von heute Morgen, wie wir bereit sein können. Erstens, wir nehmen diese Einladung an. Also wir nehmen dieses Angebot an und vertrauen unser Leben Jesus Christus an. Dann sind wir sozusagen verlobt mit Gott. Wir kommen in diese Wartezeit, in der wir jetzt drin sind, als ganze Menschheit. Und das Zweite ist jetzt, was machen wir in dieser Wartezeit? Das ist nicht passiv, das ist aktiv. Es geht darum, den Vorrat zu sammeln, den Glauben, dass er standfest und wachsen kann, damit, wenn es noch lange geht und es noch schwierig wird, und Leute, ich muss euch nicht erklären, die Welt ist manchmal grausam. Wir könnten hier drin wahrscheinlich eine Stunde lang von Schicksalsschlägen und schlimmen Nachrichten und allem erzählen, was es gibt. Also schwierige Zeiten, die gehören zum Leben dazu. Und das heißt, wenn wir bereit sein wollen, dann sollen wir in dieser Wartezeit aktiv ganze Sache machen mit dem Bräutigam, mit Jesus. Damit unser Glaube wächst, damit wir standhaft sein können. Das ist meine zentrale Aussage, meine zentrale Erkenntnis, die an mich selber geht und die ich euch heute mitgeben möchte. Die Wartezeit ist eine aktive Zeit. Machen wir ganze Sache mit Jesus. Weil in Vers 12 kommt nachher klar raus, dass es irgendwann zu spät sein kann. Und hier wird es mega ernst. Einverstanden. Wir haben das nicht gerne, dass die Zeit irgendwann abläuft. Und ich finde einfach ganz kurz, ich finde, das ist nicht Angstmacherei. Für mich kommt einfach ein sehnlichster Wunsch zum Vorschein von einem Vater im Himmel, der dir einfach sagen will, nimm es ernst. Jetzt, heute, wenn du es hörst und dem begegnest, es ist Zeit. Es sei wachsam, du bist mir wichtig. Es geht nicht darum, um Angst zu machen und dann Endzeitzeichen, Apokalypse, papipapo, gibt es viele Sachen. Aber ich sehe dahinter diesen zentralen Wunsch vom Vater. Lass dich retten, damit du für immer bei mir sein kannst. Gott hat eine Ewigkeitsperspektive. Es kann heute sein, es kann morgen sein, dieser Zeitpunkt, nächste Woche oder noch mega lange nicht. Aber ich glaube, es ist ernst. Und Jesus sagt am Schluss, seid wachsam.
Du, Sam.
Ja, Papa? Was ist?
Weißt du was? Es ist Zeit. Jetzt ist es Zeit. Hast du mich verstanden?
Ja, jetzt ist Zeit. Echt? Boah, dann gehe ich die Brücke holen.
Hol sie.
Jawohl.
Mach das.
Ich gehe die Brücke holen. Können wir ein bisschen Musik haben? Und also fühlt euch frei, aber ihr gelernt, man darf aufstehen, wenn Brut hier kommt. Was für ein wunderbarer Moment, wenn es dann soweit ist. Mir ist schon klar, dass ihr nicht die gleichen Emotionen habt wie ich und wie meine Frau. Aber wie krasser, wie wundervoller wird es sein, wenn Gott, der Vater im Himmel, sagt, es ist Zeit. Und Jesus kommt und alle abholt, die auf ihn warten. Und die ihm vertrauen, seine Braut, wenn die Hochzeit stattfinden kann, das wird die größte Party ever sein. Willst du dabei sein? Bist du bereit? Danke vielmals. Die Wohnung ist vorbereitet. Du darfst gerne in die Wohnung gehen und für immer bei mir bleiben. Meine Frau hat gesagt, sie mache das gerne aber sie ist schon ein bisschen nervös und so. Ich konnte das zuerst nicht verstehen, weil wenn man so schön ist, wie soll man überhaupt nervös sein? Das ist doch einfach ein Riesenprivileg. Aber ja, jetzt verstehe ich es schon. Ich war auch ein bisschen nervös. Ich will dir einfach dieses Bild mitgeben. Wir sind am Warten auf diesen einzigartigen Moment. Und ich glaube, wir vergessen oft, dass wir vielleicht etwas mehr vom Ende her denken sollen. Weil in dieser Wartezeit, es ist wirklich nicht immer einfach. Aber das Beste kommt noch. Und das ist Gottes Plan, dass wir für immer bei ihm sein werden. Und das wird anfangen, wenn Jesus wiederkommt. Dann kommt der Himmel, das heißt mit Gott zusammen sein. Dort wird deine Verletzungen, deine Krankheiten, deine Süchte, deine Niederlagen, der ganze Schrott, der sich in einem Leben anhäufen kann, wird dort nicht mehr sein. Und weißt du was? Ich kann dir nicht versprechen und kein Mensch kann das, dass auf dieser Erde alles locker flockig ist und es auf jede Sache eine Antwort gibt. Aber spätestens zu diesem Zeitpunkt ist alles weg, was dich runterzieht und belastet. Alles, einfach alles. Es wird der schönste Ort und die wunderbarste Zeit sein ever. Und wenn wir von dem her denken, wie das sein wird, dass das Beste noch kommt, Leute, dann lasst uns aktiv am Warten sein. Es ist vollbracht, der Sieg ist vollbracht. Wir können uns entscheiden, diese Einladung anzunehmen. Wir können diese Verheißung in Johannes 15, 4 in Anspruch nehmen, wenn Jesus sagt, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Lasst uns, ich glaube, das heißt bereit sein, alles daran setzen, bei Jesus zu bleiben, mit ihm unterwegs zu sein, dass diese Beziehung zu ihm wachsen kann und standhaft wird. Egal wie lange es noch geht, dass wir am Schluss auf ihn warten können und er uns abholt. Also ja, ich bin wirklich begeistert von dem, dass das Wiederkommen von Jesus bei allem Schwierigen und Ernsthaften, dass es bringen wird, auch diese unglaubliche Hoffnung bringt. Und das ist der Sinn, den ich in meinem Leben gefunden habe, ganz ehrlich. Das ist die Perspektive, die mich begeistert. Tag für Tag. Und spannend ist ja, oder? Wir haben erst gerade einen Ehekurs gemacht und dort haben wir eine Studie gesehen, dass über 80% von allen jungen Menschen sich eigentlich so in den Teenagerjahren, jungen Zeiten wünschen, eine stabile, wundervolle Beziehung bis an ihres Lebensende zu haben. Das ist eigentlich der Wunsch von ganz, ganz vielen. Und ihr wisst so gut wie ich, oder? Irgendwann kommen Dinge dazwischen. Das passt mir nicht, oder? Ich hatte eine Niederlage. Ich kann gar nicht mehr gleich, es geht nicht, es kommen viele, viele Sachen dazwischen. Aber der Grundwunsch, und im Predigerbuch steht, dass Gott in jedes Herz von uns den Wunsch nach Ewigkeit gelegt hat. Und was ist, wenn du tief in dir drin eigentlich spürst irgendwo und weißt, du hast diesen Wunsch an Konstanz, an Wärme, an ewiger Liebe und wirklich Geborgenheit? Dann wollen wir das aufblühen lassen. Und egal was kommt, was für Ablenkungen und Sachen kommen, wir wollen diese Wartezeit nutzen und uns auf diesen Moment freuen. Wir sind berufen, für immer bei Gott zu sein. Gut, ich komme so langsam zum Schluss. Wir haben es hier in der Church. Ist wie eine Kultur, dass wir uns immer überlegen, was ist der nächste Schritt, ganz konkret. Dass wir nicht einfach nur reden und austauschen, sondern ganz konkret versuchen, einen nächsten Schritt zu machen. Und du hast an deinem Platz eine Hochzeitseinladung. Die ist für dich. Die ist mega genial. Weißt du wieso? die kann für immer in deiner Wohnung an dieser Schnur oder in der Vitrine, wo du halt die Geburtsanzeigen und Hochzeitsanleitungen und so hast, die kann für immer dort bleiben, solange du dort wohnst. Weißt du wieso? Es gibt kein Ablaufdatum, weil das Datum ist noch nicht bekannt. Oder wir müssen immer mal wieder ausmisten, oder wenn die Hochzeit vorbei ist, dann geht die Karte weg. Aber diese Karte kann bei dir hängen bleiben. Weil das Datum ist noch nicht klar, wenn Jesus wieder kommt. Diese Hochzeit, die wird kommen, aber das Datum ist noch nicht klar. Und jetzt wirklich stellen wir uns doch die Frage mit dieser Hoffnung her, von dieser Hoffnung her, wo lassen wir uns ablenken? Wo würden wir uns heute ein bisschen ertappt fühlen, wenn der Bräutigam wiederkommen würde? Setzen wir Prioritäten in unserem Leben, beeinflusst von dieser Hoffnung, dass das Beste noch kommt? Wachse ich im Glauben? Oder was könnte ein nächster Schritt sein? Brauchst du irgendwo Veränderung? Währenddem dann die Band nachher drei Lieder spielen wird, habe ich mir einfach ein paar Dinge überlegt, die du vielleicht als nächsten Schritt gehen könntest. Ich werde euch dann am Schluss sagen, für was ich mich entschieden habe. Die erste und wichtigste Frage ist, hast du dich schon angemeldet für diese Hochzeit? Gehört dein Leben Jesus? Bist du ein Kind Gottes? Wenn du es nicht sicher weißt oder weißt, dass es nicht so ist, triff heute eine Entscheidung. Wenn du dort Fragen hast oder unsicher bist, es gibt nachher hinten zwei charmante Leute, Lukas und Maya, die werden bei der Türe stehen. Wenn du hier eine Frage hast, geh auf sie zu. Sie beten für dich, sie beten mit dir. Melde dich an. Und wenn du es weißt, dann schreib das Datum, wo du dich für Jesus entschieden hast, auf diesen Zettel. Es tut gut, Sachen festzumachen. Zweite Frage ist, gibt es Sachen in deinem Leben, die dich aktuell so stark ablenken und hinunterziehen, dass es dir kaum gelingt, von dieser Hoffnung her irgendwie positiv zu leben, die dich wirklich bedrücken und belasten? Lass für dich beten, bring es zu Gott, rede mit ihm jetzt darüber in dieser nächsten Zeit. Bring es zu ihm, oder wenn du eben auch möchtest, dass jemand für dich betet, Gebet hat Kraft, stehen hinten Leute, die gerne für dich beten, dass die Sachen sich klären können. Ist es irgendwie dran, Prioritäten anders zu setzen? Vielleicht wäre es dran, Termine mit Jesus zu planen oder mal anzufangen mit 10 Minuten am Montagmorgen, bevor du in die Arbeit zum Arbeiten gehst, für deine Familie zu beten oder wieder mal die Bibel aufzuschlagen oder mit einem Freund unterwegs zu sein, der auch im Glauben ist, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, was auch immer. Wie kannst du deine Beziehung zu Jesus stärken? Mach einen Spaziergang mit ihm. Häng ein Bild an die Garagentüre, sei bereit, keine Ahnung was. Einfach, dass wir die Beziehung stärken zu Jesus. Vorrat ansammeln. Aktiv sein. Du bist die Veränderung. Du kannst es aufschreiben, und hinten an der Bar, an einem Stehtisch, gibt es auch die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen, wenn du möchtest. Das stärkt den Glauben auch, sich wieder bewusst zu werden, was Jesus für uns getan hat. Liebe Band, ihr dürft mega gerne nach vorne kommen. Wunderbarer Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du zu uns redest, zu allen, die hier sind, zu Hause, vor dem Bildschirm. Zeig uns, was unser nächster Schritt ist, auf diesem Weg bereit zu sein, wenn du wiederkommst. Danke, dass wir all die ungeklärten Fragen und Probleme mit dieser Hoffnung irgendwie angehen können, dass das Beste noch kommt. Bitte berühre uns mit dem, was du für uns getan hast. Dein Wille geschehe. Amen. Ich träume wirklich davon, dass wir diese Kraft von diesem Plan Gottes ganz neu und kraftvoll und einfach leben. Wo sind Männer und Frauen, die weit ab von irgendwelchen religiösen Vorstellungen und Stress und Angst irgendwie leben, nur von diesen beiden Begegnungen mit Gott in dieser Welt, das erste Kommen von Jesus, als er den Weg frei gemacht hat, als er die Einladung gebracht hat, und das zweite, wenn Jesus wiederkommt, wenn er uns zu sich holen will und wird. Ich wünsche mir, dass das Glaube ist und dass das unser Leben wirklich verändert, weil wir berührt sind von dem, dass wir eingeladen sind und dass wir abgeholt werden für diese größte Party ever. Und nicht irgendetwas anderes. Wo sind Männer und Frauen, die das leben und aus diesem Berührtsein ihr Leben, ihr Umfeld positiv verändern und in dieser Welt furchtlos leben? Und das ist auch die Vision, die wir als Church haben. Das ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden, ihr Umfeld positiv beeinflussen, prägen und furchtlos leben. Weil wir uns freuen, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich möchte mit diesem Vers aufhören. Im Thessalonicher Brief, im ersten Kapitel, steht in den Versen 10 und 11: Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder auch nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es jetzt schon tut. Wir brauchen einander, um dran zu bleiben in dieser Wartezeit. Aber bist du offen für das? Und ich wünsche mir, ich habe in meinem Militärdienst mal gelernt, wenn man bereit ist, dann zeigt man die Faust so, nicht so. So, nach oben. Und ich wünsche mir, ich glaube, in der Männer Small Group wird das schnell durchgehen, dass das so ein Insider wird. Hey, bist du bereit? Schaffen wir es, dass hier in Buchs, im ganzen Rheintal, im Appenzellerland, auf der ganzen Welt Menschen sich positiv gegenseitig ermutigen können? Hey, bist du bereit? Come on, setzen wir die Prioritäten, machen wir ganze Sache, weil das Beste kommt noch. Amen.